Herzlich willkommen zur heutigen Online-Session, wie jeden Montag, 12 Uhr 30. Heute werden es dann auch vielleicht 35 oder 40 Minuten geballtes Börsenwissen. Heute mit einer Session für eher Fortgeschrittene. Ich freue mich sehr, dass Christoph Leichtweiß da ist, Vermögensverwalter, Finanzplaner, Portfolio-Manager. Und er gibt Ihnen jetzt in den nächsten halben Stunde mindestens seine Einschätzung, was wichtig ist für Ihre Asset Allocation 2025. Christoph, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auch sehr über diese vielen Anmeldungen, scheinen wir wirklich ein wichtiges Thema getroffen zu haben. Ist ja aber traditionell ja auch der Anfang des Jahres, denkt man mal so drüber nach, sollte ich nicht vielleicht andere Schwerpunkte setzen, vielleicht rebalancen, vielleicht ein bisschen weiter diversifizieren. Und genau darauf hast du jetzt ein paar Antworten für uns. Schön, dass du da bist.
Ja, Edda, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Es ist ja auch schon fast eine gute Tradition. Ich glaube, das dritte oder das vierte Mal, dass wir relativ zum Jahresauftakt sprechen. Von daher, ich würde auch dann direkt ins Thema springen. Kurz zu meiner Person, Christoph Leichtweiß, 46 Jahre alt, seit 1999 erschreckenderweise parallel schon zum dualen Studium in der Finanzbranche tätig. Nie was anderes getan und wir beraten private und institutionelle Investoren zu sämtlichen Fragen der Vermögensstrukturierung. Und ich habe Ihnen heute mal ein gewisses Potpourri an Themen mitgebracht, die wir nicht ganz chronologisch behandeln, sondern ich habe Ihnen insbesondere beim Thema Bitcoin einen Praxisfall mitgebracht, bei dem wir auch immer wieder auf das Thema Diversifikation, Korrelation, Portfoliokonstruktion eingehen werden. Also insgesamt von der Agenda, wir haben es jetzt im ersten Punkt beschrieben, ETFs, welche Renditen und unerkannten Risiken gibt es denn bei den passiven Investments? Das Thema wollen wir natürlich auch ein bisschen breiter fassen und deswegen sehen Sie ja schon beim zweiten Punkt, Sie werden in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr viel lesen zum Thema ELTIF, das bedeutet European Long Term Investment Fund, die Demokratisierung. Normale Anleger können jetzt wie die Pensionskassen, wie die Staatsfonds, wie die Superreichen in ungelistete Unternehmensbeteiligung, Private Debt und Infrastruktur investieren. Und ich bin da sehr skeptisch, weil in vielen Fällen in der Finanzwirtschaft, wenn man über Demokratisierung redet, dann ist das für den sogenannten Kleinanleger, der durchaus auch Multimillionär sein kann, selten gut ausgegangen. Also da möchte ich Sie etwas für sensibilisieren. Dann Bitcoin. Das ist heute so ein bisschen das Fokusthema und da habe ich Ihnen jetzt nicht mitgebracht, ob ich glaube, dass Bitcoin auf 1 Million steigt oder ob er auf 0 fällt, weil da kann ich Ihnen keinen fachlichen Mehrwert bieten, sondern wir werden das viel konkreter handwerklich auf die Portfolio-Konstruktionsebene übertragen, werden uns überlegen, ist Bitcoin eigentlich so besonders? Oder, Sie merken es schon in der Formulierung, ist es ein ganz klassischer Vermögenswert und dabei schließen wir dann auch wieder die Kette zur Portfoliokonstruktion allgemein. Wie gesagt, das alles in allem, wir haben ja nur so rund 30 bis 40 Minuten. Man kann über jedes dieser Themen, könnte ich problemlos 3 Stunden reden, aber ich möchte Ihnen ja nur das Wichtigste mitgeben. Also, wir steigen ein, Renditen und unerwartete Risiken. Und ich glaube, das größte Risiko in der heutigen Zeit, wie auch in früheren Phasen, ist der Anleger selbst. Und warum das in der aktuellen Situation vielleicht sogar noch größer ist als zu anderen Phasen, das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Zunächst der Blick auf das Jahr 2024 und der war natürlich sehr, sehr erfreulich, dieser Rückblick auf das Jahr, weil ich habe Ihnen hier verschiedene ETFs beispielsweise mitgebracht und Sie sehen schon das sehr breite Aggregat für den globalen Aktienmarkt inklusive dem Anteil der Schwellenländer inklusive Euroentwicklung, also hier ein typischer ETF genommen, damit auch die Dividenden enthalten sind. Da sehen Sie 24,53% im Jahresvergleich. Wenn wir auf die US-Märkte blicken, dann sehen Sie der S&P 500, der ja so ein bisschen die Butter- und Brotanlage der globalen ETF-Community ist, sogar jenseits der 30%. Und daran merken Sie schon, wenn wir historisch Aktienrenditen haben, die vielleicht irgendwo zwischen 7 und 10% nominell liegen. Und jetzt haben wir hier Werte am S&P 500 festgemacht, die 3- bis 4-mal so hoch sind, die im zweiten Kalenderjahr in Folge hoch im Bereich Double Digits, also hoch zweistellig sind, wie er dann Die Engländer und Amerikaner sagen, da merken sie schon, dass wir ein exorbitant gutes Kapitalmarktjahr hatten. Und sie stellen dann auch schon fest, wenn sie das im Vergleich sehen, das wissen Sie als Profis, als Fortgeschrittene natürlich auch, die Divergenz, die Heterogenität in den Renditen, speziell zwischen den US-amerikanischen Leitindex, den S&P 500 und eben dem Stoxx 600, der eben die europäischen Leitmärkte, wenn Sie so wollen, zusammenfasst. Also die 600 Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung, da sehen Sie eben einen Aufschlag von 8,51, also durchaus auch etwas oberhalb der historischen Durchschnitte, aber natürlich in Relation zu den 32% in den USA oder den 24% auf globaler Ebene, die auch sehr US-geprägt sind, natürlich lediglich ein Viertel respektive ein Drittel, je nachdem, mit was Sie es vergleichen. Also das schon mal gesehen, absolut gesehen natürlich positiv. Wir sehen die Rentenmärkte hier dargestellt, der globale Anleihmarkt gehedged gegenüber dem Euro, weil den Anleihen wird ja häufig auch gehedged, weil ansonsten die Währungskomponente zu viel Volatilitätseinfluss bringen würde. Da sehen Sie 1,6%. Das konnte jetzt natürlich die letzten 12 Monate nicht mit einem Tagesgeld oder einem Geldmarktfonds mithalten. Auch in der Eurozone sehen Sie 2%. Also das heißt auch rückblickend, Duration war schlecht. Und wenn wir das im Big Picture erstmal sehen, dann müssen wir ganz klar sagen, das Jahr 2024 war, Geldwerte waren deutlich schwächer als Sachwerte, also Aktien und Edelmetalle. Edelmetalle hier die stärksten Vermögensklasse mit über 34%. Also Sachwerte hui, Geldwerte pfui. Und wenn Sie dann nochmal innerhalb der Geldwerte schauen, also die Anleihen, dann werden Sie feststellen, dass Anleihen, je länger die Duration und desto sicherer, also desto sicherer im Kontext, desto weniger Bonitätsrisiken, weil Staatsanleihe, desto schwächer war die Rendite. Also Hochzinsanleihen mit einer deutlich besseren Rendite als eben die Staatsanleihen. Und das zeigt eben auch schon, dass der reine Blick auf eine Anlageklasse, wie es viele Anleger gerne tun, also nach dem Motto im Excel-Sheet Aktien und Anleihen, der macht natürlich wenig Sinn, weil auch Anleihen enthalten Konjunktur- und Kreditrisiken. Also sprich, je nachdem, welche Anleihen Sie haben, desto aktienähnlicher werden die. Also auch das ein wichtiger Punkt. Von daher, wenn wir das Jahr betrachten, alles in allem sehr erfreulich und das führt bei Anlegern häufig natürlich dazu, dass man die Trends extrapoliert, weil natürlich auch die jetzigen Schlagzeilen, die passen natürlich gut zu dem, was die Märkte aktuell eingepreist haben. Also sprich, die USA, dort läuft es gut, wir haben Trump, wir haben Deregulierung, wir haben vielleicht eine lockere Geldpolitik, vielleicht aber auch nicht nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die wieder überraschend stark waren. Und das zeigt sich natürlich auch in den aktuellen Bewertungen, in den aktuellen Preisen. Wenn Sie jetzt als Anleger zurückblicken, dann werden wir wohl alle sehen, es war absolut gesehen ein erfolgreiches Jahr. Absolut. Was meine ich damit? Die Rendite wird natürlich deutlich positiv gewesen sein und wird umso deutlich positiver gewesen sein, je höher Ihre Aktienquote war und je näher Sie mit Ihrem Portfolio an dem globalen Aktienmarkt drin waren. Das heißt, am besten nur Aktien USA oder am besten nur MSCI World. Alles andere, was Sie dazugemischt haben, mehr Europa hat sich nachteilig ausgewirkt. Mehr Schwellenländer nachteilig. Haben Sie eben nicht nur die Indizes, die ja immer mehr zu Qualitätsindizes werden, sondern Sie haben ein bisschen Value beigemischt oder ein bisschen Dividende. Es war nachteilig. Also wir haben ein Jahr gesehen, in dem sich Diversifikation, Risikostreuung weg aus Aktien als Vermögensklasse, weg von den globalen Marktindizes, wie sie der Indexanbieter MSCI oder auch FTSE darstellt, das hat sich jeweils nicht gelohnt. Von daher, ich denke, Sie werden alle im letzten Jahr absolut gesehen sehr, sehr zufrieden mit Ihrer Kapitalmarktentwicklung, mit Ihrer Depotentwicklung sein. Und das ist ja auch schon mal ein guter Punkt, wo Sie mal schauen können, wie bin ich insgesamt aufgestellt? Und wenn ich meine Einordnung der Ergebnisse vornehme, denke ich absolut oder denke ich relativ? Was will ich Ihnen damit sagen? Absolut bedeutet, ich habe aus meiner Finanzplanung, aus meiner Ruhestandsplanung, aus meiner Ableitung meiner Lebensziele eine Anlagestrategie entwickelt und da habe ich eben definiert, ich will 5% im Durchschnitt über einen Zeitraum von X. Das ist eben die Fokussierung auf die Rendite. Also eben hier der Punkt zu sagen, ich habe eine gewisse Zielrendite. Ich bin bereit, meine Renditeerwartung nach oben abzuschneiden, um nach unten stabiler zu sein. Entweder dadurch, dass ich den Aktien-Anleihen-Mix defensiver justiere oder dadurch, dass ich vielleicht strukturierte Produkte einsetze, die eben sagen, du kannst maximal 6% verdienen vor Kosten, aber dafür bekommst du einen Puffer von 20% nach unten. Oder ich gehe von der Risikoseite, ich überlege mir, wenn ich maximal 15% verlieren will, zu welcher Mischung aus Aktien und Anleihen komme ich denn? Oder inwieweit ergänze ich das mit strukturierten Produkten, bei denen ich zum Beispiel Puts habe, die 15% aus dem Geld liegen, die kosten eine Prämie. Also da merken Sie schon einmal diese absolute Einordnung und dann gegenüber die relative Einordnung, bei der ich mir die Frage stellen muss, wenn wir hier zurückspringen, wenn Sie beispielsweise sagen, mein Portfolio ist 50 Aktien, 50 Anleihen, dann müssten Sie ja eigentlich letztes Jahr verdient haben, 50% aus dem, nehmen wir mal den MSCI World All Countries, wenn 50% Ihres Portfolios 24% Rendite machen, ist es ein Ergebnisbeitrag von 12%, 50% in europäischen Anleihen machen 2%, ist ein Ergebnisbeitrag von also 1. Also wäre hier irgendwo Ihre relative Renditeeinordnung 12% Ergebnisbeitrag aus Aktien, 1% Ergebnisbeitrag aus den Anleihen. Das heißt, Ihre Rendite indikativ vor Steuern und Kosten sollte eben bei diesen 13% liegen. Und so haben Sie schon eine sehr gute Möglichkeit, Ihre Anlagestrategie über investierbare ETFs, die Sie letztendlich als Benchmark, als Vergleichsmaßstab heranziehen können, nehmen, um zu schauen, bin ich eigentlich in dem Rahmen, in dem ich stehe, oder bin ich vielleicht davon weit weg? Und wenn Sie davon weg sind, dann gilt es eben zu analysieren, warum bin ich weg? Haben Sie beispielsweise Europa höher gewichtet, weil Ihnen die Bewertung im S&P 500, das Thema Konzentrationsrisiko aufgrund der großen Technologietitel und ähnlichem, haben Sie deswegen angepasst? Also hier dieses Thema Nachvollziehbarkeit und dann eben auch diese Einordnung zu sagen, bin ich richtig unterwegs? Was nicht bedeutet, dass Sie bitte alle 12 Monate Ihre Anlagestrategie über den Haufen werfen, sondern dass Sie eben plausibilisieren, verhält sich mein Portfolio, meine Zusammensetzung so, wie es sich auch erwarten würde, im Kontext eben der globalen Kapitalmarktentwicklung. Und da müssen wir auch schon sagen, bei vielen Anlegern, da läuft es auseinander. Im Umkehrschluss genau das Gleiche. Ne? Hätte der globale Aktienmarkt 20% Minus gemacht und die Anleihen hätten 2% Plus gemacht, dann wäre die Rechnung genau das Gleiche. Dann wäre das absolute Ergebnis zwar mit einem negativen Vorzeichen behaftet, aber Sie würden trotzdem schauen, ob diese relative Einordnung passt. Und das ist, glaube ich, im aktuellen Umfeld das größte Problem oder auch strukturell das größte Problem, dass Anleger häufig in guten Kapitalmarktphasen sehr stark eine absolute Perspektive haben, aber die relative Einordnung natürlich langfristig wichtiger ist. Also sprich, stehe ich denn so in der Erwartungshaltung oder im Ergebnis, wie es in meiner Erwartung sich vorher ausgedrückt hat? In der Aktienquote, das sehen Sie natürlich, wir haben es angesprochen, Value war ein Thema, was deutlich schlechter war als die Marktentwicklung. Qualität war leicht schlechter als die Marktentwicklung. Aber ich glaube, diese Einordnung ist schon ein ganz wesentliches Thema, weil wir bei vielen Anlegern natürlich feststellen, wenn sie sich erst seit dem Jahr 2015 oder erst seit der Corona-Pandemie mit den Kapitalmärkten beschäftigen, dann haben sie natürlich das Risiko, dass ihre Erwartungshaltung an die globalen Kapitalmärkte absolut unrealistisch ist. Also hier muss der Ansatz sein, schauen Sie sich bitte mal langfristige historische Entwicklung an und bitte nicht immer nur von 1920 bis ins Jahr 2024 und dann im Durchschnitt, sondern Sie haben auch Phasen, wenn Sie beispielsweise 2000er Jahre betrachten, hat der MSCI World mehr oder weniger überhaupt keine Rendite generiert. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, wenn wir momentan darüber reden, wo können Anleger die größten Fehler machen. Dann liegen die größten Fehler, glaube ich, nicht darin, dass sie heute ein MSCI World All Country nehmen oder sie nehmen MSCI World oder dass sie bei der Auswahl eines ETFs 16 Basispunkte Verwaltungsvergütung zahlen oder 12 oder ob ihre Order beim Neo-Broker 4,70 € günstiger ist als bei dem etablierten Online-Broker, sondern das große Fehlerpotenzial liegt natürlich in der falschen Erwartungshaltung, die normal ist, aufgrund der sehr, sehr tief positiven, verzerrten Aktienmarktergebnisse der letzten Jahre und natürlich auch in der fehlenden Einordnung von absoluten und relativen Renditezielen, weil häufig wird das dann im Nachhinein durcheinander geworfen, dann wird reagiert und man läuft eben entsprechend hinterher. Also wenn ich Ihnen das an dieser Stelle mitgeben darf, zum Jahresanfang, diese ganzen Rennlisten, welche Fonds waren am besten im Kalenderjahr 2024, dann müssen Sie sagen, das wissen Sie ja selbst, Je höher der US-Aktienanteil, desto besser waren die Fonds. Desto näher der Fonds am Index dran war, desto höher wird er in der Rangliste sein. Also müssen natürlich ETFs, die die Marktkapitalisierungsgewichte der Logik abbilden, auch die beste Rendite zeigen. Das heißt, Sie werden auch jetzt wieder in den Medien lesen, dass die aktiven Fonds als Aggregat natürlich deutlich schlechter sein müssen als die Indizes, weil sie werden nie so konzentriert in diesen Big Tech- und Plattformunternehmen investiert sein, wie es die Indizes tun würden. Also von daher bitte das Portfolio-Management nicht einfach auf die Indizes, auf die Indexanbieter verlagern, sondern diese sehr effizienten Bausteine nutzen als günstige und ja, effiziente Werkzeuge, um das Portfolio zu bauen. Aber dafür, ob Ihre Portfoliologik sinnvoll ist, ob Sie vielleicht in ein Klumpenrisiko reinlaufen. Denken Sie mal an Japan. Da hatten wir natürlich auch das Thema, dass die Indizes extrem stark getroffen waren durch eine im Nachhinein feststellbare Überbewertung. Ähnlich wie in der Finanzkrise, wenn Sie sich erinnern, der Eurostoxx 50, das sind ja nicht die 50 größten oder wichtigsten Unternehmen der Eurozone, sondern das sind die 50 Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung. Also, das waren damals fast nur Banken und Versicherungstitel. Das heißt, wir laufen natürlich immer prozyklisch im Index in eine stärkere Gewichtung dessen, was historisch am besten gelaufen ist. Also eigentlich so eine Indexberechnung auf der Marktkapitalisierungsgewichtenlogik ist auch eine Art von Momentumstrategie. Das, was am besten gelaufen ist, historisch wird am höchsten gewichtet. Und da ist natürlich weder ein einzelner Fondsmanager, der einen Baustein verwaltet, noch ein Indexanbieter, der einen Index berechnet, ob das die Deutsche Börse ist oder FTSE oder MSCI, die sind nicht dafür verantwortlich für diese Klumpenrisiken in der Steuerung, sondern das sind sie als Anleger. Von daher, das ist wirklich ein Punkt in der jetzigen Phase. Wir hatten ein tolles Kapitalmarktjahr 24, wir hatten noch ein gutes Kapitalmarktjahr 2023, eine sehr gute Ausgangslage, um sich jetzt mal bei angenehmen Depotständen strukturiert und strategisch mit dieser Thematik zu beschäftigen, weil es wird durchaus auch mal wieder Jahre geben und vielleicht auch 3, 4, 5 Jahre hintereinander, bei denen vielleicht die Aktienmärkte nur sehr niedrige oder auch gar negative Renditen generieren, weil Sie wissen, die Schmerzen gibt es zum Zeitpunkt der Krise, aber die Renditen werden langfristig im Durchschnitt verdient. Und allein aus dieser Betrachtung heraus wird schon klar, dass die große Herausforderung, glaube ich, heute nicht im Produktzugang oder der effizienten Abwicklung über Marktplätze wie die Deutsche Börse die große Herausforderung darstellt, sondern die Portfoliokonstruktion, die wird immer wichtiger. Das vorausgeschickt, bevor wir das nochmal im Detail dann auch ein bisschen anschauen, lassen Sie uns kurz über das Thema Private Market sprechen. Verzeihen Sie bitte den Begriff, die sind neben dem Thema aktive ETFs, sind Privatmärkte der neueste heiße Scheiß in der Investmentindustrie. Warum ist das so? Wir haben immer mehr Abflüsse aus aktiven Produkten, also aktiven Fonds, die haben eine hohe Marge und immer mehr Zuflüsse in passive ETFs. Das heißt, die Volumen in der Fondsbranche steigen zwar, aber die Margen kommen deutlich nach unten. Also überlegt man sich, was können wir tun? Das eine ist zu sagen, wir verpacken aktive Anlagestrategien in börsengehandelte ETF-Mäntel, um unsere Strategie unabhängig vom Middleman, also der Bank, dem Berater, direkt bei den Anlegern zu platzieren. Also man umgeht quasi den Vertriebsweg, dadurch werden die Produkte günstiger. Also aktive ETFs wird ein Thema sein, mit dem sich sicherlich auch die Deutsche Börse hier in diesem Lunch-Seminar dieses Jahr noch beschäftigen wird. Also das ist Punkt 1. Punkt 2 sind eben die Privatmärkte, weil bei den Privatmärkten ist eben richtig Marge zu holen. Und das werden Sie sehen, wenn Sie sich mal betriebswirtschaftlich anschauen, beispielsweise Blackstone, ja einen der größten oder sogar den größten Manager in den Privatmärkten gegenüber BlackRock, ja dem größten Manager in illiquiden Märkten. Und wenn Sie sich mal anschauen, wer da welche Assets betreut und was am Ende des Tages verdient wird, dann merken Sie schon, die Margen bei den illiquiden Produkten sind um ein X-faches höher. Also macht einen großen Unterschied, ob Sie als Asset Manager 1 Milliarde in Private Equity betreuen oder 1 Milliarde in ETFs. Das Volumen ist identisch, aber die Margen laufen exorbitant auseinander. Also, das ist die Situation. Und dementsprechend werden Sie dieses Thema Privatmärkte sehr, sehr oft sehen. Und ich habe es Ihnen hier mal nochmal dargestellt von der Einordnung. Grundsätzlich bedeutet Kapitalanlage ja Renditen zu verdienen, indem Sie Risikoprämien sammeln. Auf dem Tagesgeld bekommen Sie idealerweise den risikolosen Zinssatz oder den Interbankenzinssatz, den Sie heute ja auch über Geldmarktfonds oder Geldmarkt-ETFs unheimlich effizient abgreifen können. Wenn Sie dann sagen, ich gehe ein bisschen Restlaufzeit, ich habe vielleicht ein bisschen Kreditrisiko mit drin, dann kaufen Sie eine Staatsanleihe. Bei einer steilen Zinsstrukturkurve würden Sie eine höhere Rendite erwarten. Wenn Sie dann sagen, ich leihe mein Geld nicht einem Staat, der immer Steuern erheben kann oder ähnliches, oder auch Sozialversicherungsbeiträge auf Kapitalerträge, wie Herr Habeck ja gestern als grandiose Idee vorgestellt hat, dann sind wir natürlich bei Unternehmen und Unternehmen aus ihrem Gewinn entsprechend bedienen. Also sie tragen dann letztendlich das Unternehmensrisiko, dass das Unternehmen eben den Kredit nicht zurückbezahlen kann. Also erwarten Sie eine Risikoprämie, der sogenannte Credit Spread, also den Aufschlag für das Mehr an Risiko, dass Ihr Geld einem Unternehmen und keinem Staat leihen. Diese Kreditrisikoprämie ist momentan in den USA, ich glaube, auf 20-Jahrestief und in Europa auch nicht besonders attraktiv. Da gab es mal eine tolle Chance im Rahmen der Zinswende. Aktuell muss man sagen, analog zu den Aktienmärkten, diese Ruhe schlägt sich natürlich in niedrigen Risikoprämien nieder. Wenn Sie dann sagen, ich gehe noch eine Stufe weiter, ich gebe mein Geld an Unternehmen, die nicht ganz so gut geratet sind, die unterhalb sogenannten Investment Grade liegen, dann kriegen Sie eine höhere Risikoprämie, also eine höhere Ertragserwartung mit höherem Risiko. Und wenn Sie dann sagen, ich gehe von der Betrachtung her nicht mehr auf die Fremdkapitalseite, also ich kriege mein Geld vom Unternehmen eher früh, sondern ich werde Unternehmer, Miteigentümer, dann stehen Sie in der Nahrungskette halt ganz hinten. Dann müssen erst das Personal bezahlt werden, der Staat, die Lieferanten, und alles Weitere. Und erst am Schluss, der Gewinn, der kommt den Aktionären ja zugute in Form von Dividenden, Thesaurierungen, Aktienrückkäufen. Also Sie stehen später in der Nahrungskette, also haben Sie einen höheren erwarteten Ertrag. Und dann, wenn Sie das Ganze weiterspielen, Sie gehen in die Illiquidität, so war es zumindest historisch mal. Wenn Sie dann sagen, ich investiere in Unternehmen, die nicht börsengelistet sind, dann würde ich eine Illiquiditätsprämie bekommen, weil ich kann nicht mehr täglich meine Aktien verkaufen, ich kann vielleicht auch nicht so gut diversifizieren, also würde ich mir eine Illiquiditätsprämie erwarten, vielleicht auch eine Komplexitätsprämie, weil natürlich illiquide Unternehmen anders zu steuern sind als der Aktienmarkt. Ob das so bleibt, warten wir ab. Und dann natürlich am Schluss, das eigene Unternehmen soll jetzt nicht hier die Rolle spielen. Also Sie merken schon, es geht immer um das Verdienen von Risikoprämien und die Frage ist immer, wie interessant ist gerade welcher Risikoaufschlag in Relation zu denen drunter. Und deswegen schauen wir jetzt das nochmal an und daran merken Sie schon, wir springen mal in das Thema Private Equity und das ist jetzt wirklich ein bisschen für die Spezialisten, aber ich will Sie nur dafür sensibilisieren, weil die Marketing-Headline ist ja, jeder Anleger kann jetzt wie die Superreichen und wie die Pensionskassen investieren. Da muss man sagen, zum einen ist natürlich die Grundfrage überhaupt, hat es sich für die Stiftungen und Pensionskassen gelohnt, in Private Equity gegenüber dem klassischen Aktienmarkt zu investieren? Und da muss man sagen, naja, die letzten 10 Jahre war der Aktienmarkt, speziell USA, sehr stark. Also hat sich renditetechnisch nicht immer gelohnt, aber was mir noch an der Stelle viel wichtiger ist, weil es selten thematisiert wird, hier sieht man einfach auch historisch, zu welchen Einkaufspreisen, zu welchen Multiplikatoren hat denn Private Equity eingekauft in Relation zu den Bewertungen am globalen Aktienmarkt? Also globaler Aktienmarkt in hellblau, Private Equity war in dunkelblau. Und vereinfacht gesprochen sehen Sie immer, die Privatmärkte waren einfach immer günstiger, was Sie daran erkennen, dass die Balken nicht ganz so hoch sind. Und jetzt fließt natürlich und floss immer mehr Geld in diese Vermögensklassen hinein, weil die historisch hohen Renditeausweise, die auch nicht ganz mit den klassischen Kapitalmarktrenditen zu vergleichen sind. Stichwort interner Zinsfuß, was den Rahmen aber jetzt hier sprengt. Was wir aber auf jeden Fall festhalten können, ist, in der Vergangenheit konnte man günstiger einkaufen. Und ein günstigerer Einkauf steht natürlich auch für höhere Renditen, genauso wie natürlich, wenn Sie den Aktienmarkt einkaufen können, so einem 12-13-fachen, das Kursgewinnverhältnis, oder Sie kaufen zum 23-fachen ein, dann würden Sie ja Ceteris Paribus erwarten, dass Sie on the long run natürlich mit dem günstigeren Einkaufspunkt bessere Renditen in der Zukunft erwarten, als wenn Sie teurer kaufen. Das ist wie immer der Fall. Also, das sehen Sie hier schon mal. Das hat sich geändert. Der zweite Punkt ist natürlich auch, wie haben sich Renditen zusammengesetzt? Und wie gesagt, auch das nicht ganz so leicht nachzuvollziehen, aber Sie merken schon, dieses Thema Privatmärkte, auch hier Private Equity, auch hier die Renditen entstehen ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern es wird Geld investiert. Dann kann man die Margen des Unternehmens verbessern. Wir hatten aber auch das Thema in der Niedrigzinsphase, das ist ähnlich wie an den globalen Aktienmärkten, die vervielfältiger, also die Bewertungen gestiegen sind. Dann haben wir ein bisschen Schuldenrückzahlung. Dann haben wir eigentlich die Renditeerwartung, die wir hier sehen, also eine Kapitalverdopplung, aber dann durch den Leverage, Sie erinnern sich, Geld hat nichts gekostet, haben wir im Endeffekt eine Rendite, die dann dem Dreifachen des eingesetzten Kapitals entspricht. Und wenn man sich das jetzt natürlich mal klar macht, dass es in der Vergangenheit so war, aber wir hatten ja eben dieses Thema Nullzinsphase. Wir hatten wenig Kapital in dieser Anlageklasse. Wir hatten, wie auf der vorherigen Grafik sind, günstigere Einstandskurse. Jetzt sehen wir, dass all das nicht mehr greift. All diese Argumente, all diese Fakten sorgen natürlich dafür, dass sehr stark zu hinterfragen ist, ob die erwarteten Renditen in der Zukunft plausibel erklärt werden können mit den Renditen der letzten 10 oder 15 Jahre. Also vereinfacht gesprochen, es war mal eine Nische, als damals die großen US-Stiftungsfonds, Yale, David Swensen hat auch ein sehr gutes Buch dazu geschrieben. Aber im Wesentlichen wird es wahrscheinlich so sein, dass die Renditen nicht wiederholbar sind. Und von daher, wenn Sie als privater Anleger jetzt mit dem Thema LTIFs, Privatmärkte konfrontiert werden, lassen Sie sich nicht von den Fachbegriffen zu sehr verwirren. Schauen Sie auch ein bisschen ins Detail, weil am Ende des Tages muss man sagen, ob Sie in Aktien investieren, die am globalen Markt gehandelt sind, die an der deutschen Börse in Frankfurt gelistet sind, oder ob Sie in ein Unternehmen investieren, was nicht an der Börse gehandelt wird. Am Ende des Tages, dieses Unternehmen operiert mit Wettbewerbern, dieses Unternehmen operiert mit Banken in der Kreditvergabe, dieses Unternehmen agiert im globalen und im konkreten Konjunkturumfeld. Und das ändert sich ja nicht nur dadurch, dass das eine Unternehmen börsennotiert ist und das andere nicht. Das heißt, wir hatten jetzt in den vergangenen Jahren ein Umfeld, was dazu geführt hat, dass wir einen sehr, sehr starken Rückenwind für Privatmarktanlagen hatten, sowohl bei Private Equity als auch bei Private Debt. Das sind letztendlich nicht börsennotierte Kredite. Aber die Frage ist natürlich, bleibt das so? Und deswegen auf der Ordnungslogik, was Sie als Anleger tun können, ist zumindest, dass Sie sich klar machen, Private Equity muss in der Portfoliologik eingeordnet werden wie Aktien. Das ist das gleiche Risiko. Dazu vielleicht noch etwas mehr Risiko, weil es ist ja illiquide. Anleihen sind ja nichts anderes als Private Debt. In beiden Fällen werden Kredite vergeben. Tendenziell werden aber bei Private Debt dort Kredite vergeben, wo vielleicht keine Anleihen platziert werden kann. Weil Unternehmen würden natürlich immer sagen, ich begebe einen Kredit am Kapitalmarkt zu 4,5% oder zu 5%, anstatt für 10% eine Finanzierung über Private Debt aufzunehmen. Also Sie merken schon, diese Einordnung, die Sie immer machen können, ist, Aktien sind wie Private Equity, Anleihen sind wie Private Debt. Und wenn Sie dann diese Risikoprämienlogik, die wir vor zwei, drei Charts gezeigt haben, noch dazu addieren, dann sehen Sie eben schon, was ist attraktiv, was ist nicht attraktiv, weil das große Risiko ist nun natürlich, dass man sich von diesen Werbeslogans mehr Rendite bei weniger Schwankungsbreite durch die Ergänzung von Private Equity, Private Debt und ähnliches in eine Struktur hineindrücken lässt, die vielleicht strategisch sinnvoll ist, die aber jetzt auf die nächsten Jahre erstmal belastet ist, weil eben die letzten 4, 5, 6 Jahre unheimlich viel Kapital in diese Privatmärkte geflossen sind, die noch gar nicht angelegt sind. Und wenn Sie viel Kapital haben, was angelegt werden will, und Sie haben eigentlich relativ wenige Transaktionen, dann ist das natürlich eine Belastung für die Renditen nach vorne. Und eins ist auch klar, die Renditen bei den Privatmärkten sind um Faktor X höher als bei den liquiden Vermögensklassen. Und selbst die Auswertung, was die Kostenbelastung angeht, die sind auch, naja, ich würde sagen, in vielen Fällen noch zu niedrig. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Addieren Sie da zumindest auf Ihrer Vermögensstrukturebene die Punkte entsprechend zusammen. Und ich habe es Ihnen hier mal gezeigt, eine andere Art der Vermögensbetrachtung. Da sehen Sie es auch schon, was ich immer sehr gut finde, ist erstmal sich klar zu machen, gucken Sie bitte nochmal auf die blauen Balken, welcher Anteil meiner Vermögenswerte ist liquide, also zu Aktien, Anleihen und ähnliches Geldmarkt. Weil dort haben Sie auch ja echte Preise. Sie können zu diesen Preisen verkaufen. Im Gegenzug, wenn Sie Ihre Immobilien betrachten würden, dann können Sie zwar irgendwelche Preise annehmen, Sie können Gutachterpreise einholen, Schätzungen von der Bank, aber Sie wissen, am Ende des Tages, der Moment der Wahrheit kommt beim echten Verkaufsabschluss. Also da merken Sie auch schon, da ist eine unterschiedliche Qualität in der Preisbetrachtung. Und dann im nächsten Schritt auch nochmal hier sehen Sie, was ist liquide, was ist illiquide. Ne? Sie sehen Sie hier Anteil liquide versus illiquide, dann Aktien und Private Equity sehen Sie, wird zusammengerechnet, weil es ein ähnliches Risiko ist, wie eben erläutert. Immobilien und Infrastruktur auch ein ähnliches Risiko, letztendlich, weil Sie haben viele Fälle, je nachdem, ob Sie eine Projektfinanzierung haben und was Sie tun und welche Art von Infrastruktur, aber grundsätzlich im Big Picture, in der grundsätzlichen Einordnung, kann man Immobilien und Infrastruktur schon mal zusammenfassen und Anleihen und Private Debt, wie eben dargestellt. Und das eben auch eine gute Möglichkeit in der Portfoliologik, bevor Sie Entscheidungen treffen, mal zu gucken, wenn ich jetzt eben den Private Equity ELTIF oder den Private Debt Fonds oder den Infrastrukturfonds zeichne, den ich hier angeboten bekomme. Wie sieht denn mein Vermögen aus in dieser Logik? Was Liquidität, Illiquidität, was die Abhängigkeit von Sachwerten oder auch Geldwerten angeht, wo stehe ich da eigentlich? Zumindest auf einer sehr, sehr übergeordneten Makroebene. Im Detail müssen Sie immer natürlich noch weiter, viel, viel genauer hinschauen. Aber das ist zumindest mal der erste Schritt, um da keine Fehlentscheidungen zu treffen. Also das auch zu der Einordnung. Dann Bitcoin, jetzt handwerkliche Überlegungen. Ich habe es Ihnen ja schon mal zusammengefasst. Also Kryptowährungen oder auch Bitcoin im Speziellen. Hier müssen wir uns ja erstmal klar machen, es gibt ja keine verlässlichen Methoden, um irgendwie die Entwicklung in der Zukunft zu prognostizieren. Das ist nichts Neues. Das geht uns ja bei Aktien genauso. Anleihen sind ein bisschen plausibler. Wenn Sie Anleihen kaufen und Sie halten sie bis zur Fälligkeit und Sie haben kein Bonitätsereignis, dann werden Sie die Einkaufsrendite kriegen, die zum Kaufzeitpunkt draufsteht. Aber allgemein muss man ja sagen, aus meiner Perspektive, Bitcoin und Kryptowährungen sind ein Vermögenswert wie alle anderen auch. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, der Anleger muss schätzen, wie werden die Werte für die Zukunft aussehen. Und in dieser Logik gibt es eigentlich nur drei relevante Werte, wenn es darum geht zu überlegen, welchen Anteil könnten denn Krypto und Bitcoin oder was auch immer, Whisky, Wein, Wald und Co. haben. Und dann natürlich ja, die erwartete Rendite für die Zukunft. Dann wie hoch ist die Schwankungsbreite, also Volatilität. Und wie hoch ist der Gleichlauf, also die Kovarianz oder die Korrelation? Also genau das, was Harry Markowitz schon in seiner Portfoliotheorie gebraucht hat, um nach dem Motto das theoretisch-mathematisch beste Portfolio zu berechnen. Das Problem ist nur, welche Renditerwartungen wollen Sie für Bitcoin annehmen? Sind es die letzten 10 Jahre, die letzten 5, die letzten 3? Wollen Sie das umjustieren, um die Veränderung der Geldmenge? Justieren Sie das um was auch immer, wie geht man mit Events um, dass dann die ersten ETFs aufgelegt wurden in den USA, also sehr, sehr schwierig. Deswegen, Sie können diese Werte nur für die Zukunft schätzen, Sie müssen fragen, wann Sie diese justieren und dann sollte sie noch plausibel sein. Und das ist für, ich sage ja, Aktien und Anleihen und Gold schon unheimlich schwierig und die Schätzungen werden selten oder nie korrekt sein, deswegen werden wir ja nie ex ante, also im Vorfeld, das perfekte Portfolio konstruieren können, weil wir diese drei Themen nie korrekt schätzen werden. Sie werden vielleicht mal mit einem oder zwei treffen. Speziell mit der Volatilität werden Sie im langfristigen Durchschnitt ganz gut fahren können. Aber nehmen Sie mal den Korrelation, den Gleichlauf Aktien und Anleihen. Lange Zeit sind Aktien und Anleihen gleichzeitig gestiegen. Dann sind sie mal zusammengefallen. Dann wie letztes Jahr sehen wir im Endeffekt Aktien hui, Anleihen eher pui. Zwar beide positiv, aber die Stärke des Ausschlags war doch erheblich unterschiedlich. Und vor allem können wir auch die Werte aus der Zukunft nicht extrapolieren. Und das heißt ja auch nicht umsonst, historische Entwicklungen sind kein verlässlicher Zukunftsindikator. Was machen wir nun daraus für das Thema Bitcoin? Das eine ist natürlich, dass jemand sagt, das ist für mich ein One-Time-Event. Ich glaube, dass ich damit jetzt reich werde. Ich gucke ein paar Influencer-Videos und ich ziehe nach Dubai. Sie alle kennen das. Das hat natürlich nichts mit Kapitalanlage zu tun. Das ist eine Spekulation und da kann Ihnen auch niemand bei helfen. Eine Spekulation kann gut gehen. Aber sie kann natürlich auch daneben gehen mit natürlich sehr positiven Extremen, entweder nach oben oder auch nach unten. Damit wollen wir uns gar nicht beschäftigen, weil das hat nichts mit Vermögensstrukturierung und Vermögensanlage zu tun. Heißt, fachlich runtergebrochen habe ich es Ihnen hier mitgebracht. Sie sehen ja vereinfacht gesprochen, das ist nur ein Modellfall. Also bitte, ne, das ist keine Anlageempfehlung. Auch die ausgewählten Produkte sind lediglich exemplarisch. Hier haben wir ein Portfolio, was Sie oft finden, 60% im globalen Aktienmarkt durch einen ETF abgebildet, inklusive Schwellenländer, 40% im globalen Rentenmarkt. Und hier schaut man sich mal das Risiko an. Und was Sie hier sehen, ist schon mal, obwohl Sie 60% in Aktien haben und nur 40% in Anleihen, kommt das Risiko dieses Portfolios zu 90% aus den Aktien und nur zu 10% aus den Anleihen. Also was wir sehen ist, der nominale Anteil am Portfolio und die Auswirkung auf die Rendite und das Risiko, die sind in vielen Fällen unterschiedlich. Im konkreten Beispiel haben die Aktien das 1,5-fache Risiko in Relation zu ihrem Portfolioanteil. Die Anleihen haben nur ein Viertel Risikobeitrag in Relation zum nominellen Anteil. So ein bisschen wie mit Flüssigkeit, wenn Sie 1 Liter Wasser trinken, Und sie trinken 1 Liter Wodka, dann haben sie in beiden Fällen 1 Liter Flüssigkeit konsumiert. Die Auswirkung auf ihre aktuelle Laune und die Auswirkung auf ihren Zustand am nächsten Morgen werden aber sehr, sehr unterschiedlich sein. Deswegen, wir sehen oft diese Excel-Kuchen von Anlegern, die nach Prozenten gehen. Das ist natürlich das Wesentliche im ersten Blick. Aber diese Risikobeiträge, das sehen Sie schon, sind ein erheblicher Unterschied. Also Wasser und Wodka gilt es eben zu unterscheiden. Also so eine historische Betrachtung für ein Portfolio. Und wenn wir das im nächsten Schritt mal modifizieren, habe jetzt mal bewusst das Goldprodukt der deutschen Börse, Xetra Gold, genommen und dann noch einen Tracker auf den Bitcoin, auf den Bitcoin-Preis. Und ich habe jetzt eben gesagt, na, ich nehme jetzt mal aus meinem Aktienkorb von 60% jeweils 5% raus für Xetra Gold und 5% raus für Bitcoin. Und jetzt schauen wir mal an, wie sich das auf das Portfolio auswirkt. Und zunächst sehen wir das hier im Vergleich, das, was wir auch erwarten würden, weil Gold hat sich sehr gut entwickelt, Bitcoin hat sich natürlich noch viel, viel besser entwickelt. Und wenn wir uns da mal die Renditen der Vergangenheit anschauen für verschiedene Kalenderjahre, die Zeitreihen enden jetzt hier im November 24, da sehen Sie eben, naja, gegenüber unserem traditionellen Aktienanleihen-ETF-Portfolio sehen Sie hier, wir hatten bis auf ein Jahr immer mehr Rendite. Und wenn wir uns mal das zusammengefasst anschauen, 9,71% mit unserem für heute gepimpten Webinar-Portfolio gegenüber 7% für das klassische. Das historische Risiko war sogar bei den beiden ETF-Portfolio, also Aktien und Anleihen, höher als bei unserem um Gold und Bitcoin ergänzten Portfolio. Die Rendite-Risikobetrachtung, Sharpe Ratio, war auch höher. Also liegt es natürlich nahe zu sagen, naja, mehr Gold und mehr Bitcoin hilft meinem Portfolio im Endeffekt nach vorne. Und das ist ja, glaube ich, auch logisch. Anleger extrapolieren immer das fort, was in den letzten Jahren war. Und Hand aufs Herz, Bitcoin hat ja auch nur das Interesse, wie es da ist, weil es in den letzten Jahren so exorbitant gestiegen ist, weil es eben diese extremen Volatilitäten auch zeigt. Das hatten wir schon mal vor der Finanzkrise mit Rohstoffen, das hatten wir in der Finanzkrise mit Volatilitätsprodukten. Deswegen, wie gesagt, Bitcoin ist ein Vermögenswert in der Portfoliokonstruktion wie jeder andere auch. Jetzt schauen wir es uns nochmal an. Was passiert jetzt eigentlich? Und da sehen Sie wieder meinen Wodka- und Wasservergleich. Also diese gleiche Betrachtung, Sie sehen es hier, 40% Aktien, 5% Bitcoin, 5 Gold, 50 Anleihen. Und wie Sie jetzt schon hier feststellen, ist, wenn wir jetzt mal Bitcoin hinausgreifen, obwohl wir nur 5% im Portfolio haben, kommen 25% unseres Portfoliorisikos, was hier nach vorne geschätzt ist, kommen aus der Kryptowährung. Wir sehen im Endeffekt hier Gold wiederum, auch 5% im Portfolio, aber lediglich Beitrag zum Risiko 0,64%. Und deswegen auch in dieser zum einen historischen Einordnung für Sie, wenn Sie einen Vermögenswert im Portfolio haben, der nur 5% ausmacht, aber 20% Ihre Rendite generiert hat, dann ist das meistens auch ein Lucky Shot, der Sie vielleicht auch dazu bringt, ein bisschen zu rebalancen, ob jetzt auf der Vermögensklassenebene oder innerhalb von Vermögensklassen, Stichwort Tech oder ähnliches. Also daran sieht man das schon und da merken Sie schon, auf der Ebene können Sie viel tun. Zurück aber zu unserem Bitcoin-Thema, das merken Sie schon. Ich kann Ihnen nicht sagen, geht der Bitcoin auf 1 Million oder geht er auf null. Es kann Ihnen aber auch niemand sagen. Von daher, was wir tun können, ist dieses Thema, ich bin mir bewusst, dass beispielsweise Bitcoin viel, viel stärker schwankt als Anleihen, deutlich stärker schwankt als Aktien. Also werde ich den nominalen Anteil von Bitcoin so reduzieren, dass er vom Ergebnis, vom erwarteten Ergebnisbeitrag in die Variante reinläuft, die für mich persönlich passend ist. Die wird bei dem einen von Ihnen höher sein, die wird bei dem anderen von Ihnen niedriger sein, bei vielen von Ihnen ist er auch null. Aber dafür möchte ich Sie ein bisschen sensibilisieren, dass eben der nominelle Anteil am Portfolio relativ wenig zu sagen hat über den Beitrag, speziell auch zum Risiko. Ja, Wodka und Wasser, denken Sie da bitte immer dran. Und dann im nächsten Schritt, oder wenn wir uns das vielleicht nochmal auch klar machen hier, genauso natürlich auch ähnlich wie im Aktienbereich, auch das nochmal klar zu sagen. Ja. Wenn ich hier nochmal zurückspringe, weil das vielleicht für die meisten noch relevant ist, Aktienanleihen. Manch immer klar, dass die Aktien viel, viel stärker im Portfolio sich niederschlagen als die Anleihen. Sie sehen das hier bei diesen relativen Beiträgen. Ja. Also auch das ein Punkt, Thema
Da habe ich
Rebalancing.
eine Frage zu dem Risikobegriff hier. Liegt ausschließlich die Wohler zugrunde, oder? Was macht ihr
Ja,
die
genau. Das
Mhm.
ist jetzt hier letztendlich sind das die Ex-ante, also das hier ist historisches Rendite und Risiko. Also annualized, also rückblickend. Was
Ja.
man ja auch schon sieht, ist, ne, diese Thematik mit ergänzen ein bisschen Gold, ergänzen ein bisschen Krypto. Du kriegst quasi mehr Rendite, aber ein bisschen weniger Risiko. Lustigerweise ist momentan das Marketing der ganzen illiquiden Produktanbieter, also Private Equity, Infrastruktur, Private Debt, sieht ähnlich aus. Nimm ein bisschen Aktien in Private Equity, nimm ein bisschen Anleihen in Private Debt und ein bisschen Infrastruktur. Dann bekommst du entweder mehr Rendite fürs gleiche Risiko oder du hast mehr Rendite bei nur leicht höherem Risiko. Also ähnlich wie auch hier. Und wir haben jetzt schon gesehen, die Einflussfaktoren von illiquiden Vermögensklassen wie Private Equity und Krypto sind nicht zu vergleichen, aber man merkt schon, die Logik in der Portfoliokonstruktion ist ja natürlich eine ähnliche und genau. Und das hier, diese Risikokennzahlen, das sind quasi nach vorne geschätzte. Was tut man hier? Das sind, ich habe extra die Details ausgelassen. Das ist ein Portfoliokonstruktionstool eines der führenden Anbieter weltweit. Über die Datengrundlage gab es auch schon mal eine hübsche Reportage bei Arte, ohne das jetzt dann zu sehr auszuschmücken. Und da sehen Sie schon von der Logik, wo das hingeht. Also das ist jetzt dann quasi ex ante geschätztes Risiko, was natürlich auch immer das historische Risiko einbezieht. Typischerweise werden bei guten Risikomanagementprogrammen werden Anpassungen um die Korrelation in der jüngeren Vergangenheit vorgenommen, weil Sie würden ja jetzt heute nicht die Korrelation von Aktien und Anleihen aus der Nullzinsphase nehmen, sondern Sie würden ja jetzt Korrelation betrachten, entweder aus der Zinswende, die ist aber auch nicht wiederholbar, sondern tendenziell würden Sie sich zum Beispiel auch anschauen, das wissen wir historisch sehr gut, wenn die Kerninflationsrate in den USA auf oder über 3% war, dann haben wir andere Korrelationen zwischen Aktien und Anleihen, als wenn die Kerninflationsrate unter 3 lag. Aber wie gesagt, hier geht es nicht um den absoluten Punktbetrag, hier geht es darüber zu sagen, 5% Bitcoin im Portfolio ist was anderes als 5% mehr Anleihen oder 5% mehr Aktien. Und gleiches gilt natürlich auch für die Privatmärkte, wobei natürlich die Ausschläge nicht ganz so groß sind. Ich würde zum Beispiel 10% Private Equity, würde ich ungefähr mit 1,2, 1,3 Faktor in die Vermögensstrukturierung entsprechend einbeziehen. Also, ich glaube, das ist an der Stelle der wichtige Punkt. Und wenn man es dann nochmal zusammenfassen will, Sie als privater Anleger, Ihr Zugang zu Produkten wurde durch die ETFs deutlich besser, deutlich günstiger als in der Vergangenheit. Das sorgt natürlich nicht dafür, dass die Entscheidungen einfacher geworden sind. Sie werden den Zugang zu früher aktiven Managementansätzen, die Sie heute zum Teil über Faktor-ETFs abbilden können, die werden Sie auch zukünftig noch dezidierter über aktive ETFs abbilden können, was auch Transparenz und Kostenvorteil hat. Und jetzt kommt eben noch on top dazu, dass eben diese Privatmärkte immer stärker verfügbar sind, dass wir nicht mehr nur Privatmarktprodukte haben, die 10, 15 Jahre laufen, sondern es wird auch sogenannte Evergreen-Strukturen geben, die eigentlich theoretisch endlos laufen, die aber in normalen Marktbedingungen Rückgaben vorsehen, nicht garantiert oder nur bis zum gewissen Level. Also deswegen wie sagt man so, der Werkzeugkasten wird für Sie nochmal deutlich größer. Aber tendenziell muss man natürlich auch sagen, je größer der Werkzeugkasten, je mehr Stellschrauben Sie drehen können, desto größer ist natürlich auch das Risiko, dass man falsche Entscheidungen trifft. Deswegen, ich habe es Ihnen ja abschließend zusammengefasst. Welche Renditeerwartung haben meine Kapitalanlagen eigentlich? Da haben wir jetzt ja auch schon einiges gesehen. Einordnung Ihrer Anlagestrategie über Vermögensklassen, über investierbare ETFs. Daraus können Sie gewichtet schauen, wo stehe ich eigentlich in Relation, also wie ist mein Ergebnis absolut im Umfeld, aber wie ist es auch relativ, welche Verluste ergeben sich aus der Zielstruktur, dann nehmen Sie bitte nicht nur die letzten 5 Jahre, die waren nämlich viel zu gut, um wahr zu sein und ich hoffe, es bleibt so, aber realistisch betrachtet, es wird nicht so sein, der Markt wird auf 30% fallen und wird dann 3, 4 Jahre mit Sicherheit auch mal nicht auf seinen alten Höchststand kommen, das heißt, dann muss eben auch mal jahrelang ins Portfolio schauen und wenn man Sparraten rausrechnet, ist man eben noch unter dem alten absoluten Höchststand. Das gehört eben dazu. Es ist die Prämie für die langfristig höheren Renditen. Welche Vermögensklasse bringt welchen Beitrag? Liquide oder illiquide? Das haben wir eben gesehen. Und naja, das hier unten ergibt sich. Genau. Also, meine Damen und Herren, das war es jetzt mal so im Schnellabriss über die verschiedenen Themen. Ich hoffe, ich konnte Sie für das ein oder andere handwerkliche sensibilisieren. Sofern jetzt noch Fragen sind, dann an dieser Stelle gerne.
Vielen Dank. Und in der Tat, wir haben hier eine Frage. Was halten Sie von, ja, wir haben ein paar mehr, aber eine spannende. Was halten Sie von inflationsgeschützten Anleihen in US-Dollar?
Genau, also inflationsgeschützte Anleihen. An der Stelle muss man sich erstmal klar machen, dass, wenn Sie so wollen, die Anleihe besteht aus zwei Komponenten. Und der Begriff sorgt erstmal dafür, dass viele Anleger dieses Instrument so verstehen, dass wenn die Inflation steigt, dass die Anleihe dann im Wert steigt. Da muss man erstmal ganz sagen, das ist nicht so. Sondern diese inflationsgeschützte Anleihe besteht aus zwei Komponenten. Einmal, wenn Sie wollen, eine klassische Anleihe. Und dann ist noch eingepreist letztendlich die erwartete Inflationsrate. Das heißt, wenn Sie glauben, dass die Inflationsrate in der Zukunft höher sein wird, als sie aktuell am Kapitalmarkt gepreist wird, ja, also nur dann macht das natürlich schon mal Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also wenn Sie glauben, der Markt preist die aktuelle Inflationserwartung für die Zukunft, nicht die heutige Inflationsrate, zu niedrig. Dann würde ich mich mit inflationsgebundenen Anleihen beschäftigen. Dann kommt aber dazu, dass diese Anleihen typischerweise in den gängigen Verpackungen meistens eine relativ lange Restlaufzeit haben oder eine relativ lange gewichtete Restlaufzeit, sogenannte Duration, weil eben auch die typischen Indizes eine relativ lange Duration haben. Also sagen wir mal 7 oder 8 Jahre. Und das heißt, die Entwicklung dieser inflationsgebundenen Anleihen hängt also A davon ab, wie bewegen sich die Renditen, steigen sie oder fallen sie. Und dann passiert nämlich das, was wir in der Vergangenheit auch gesehen haben. Wir sehen zwar, dass die Inflation stärker war als erwartet, also erstmal positiv in dieser Logik, aber dass der Anstieg der Zinsen dazu geführt hat, dass eine Anleihe mit einer Duration von 6 oder 7 Jahren hat ja pro Prozent Zinsanstieg 7% verloren. Und diese 7% Verlust aus der Durationsabhängigkeit wurden nicht kompensiert durch den Beitrag aus der Inflationskomponente. Von daher muss man sich hier überlegen, was will ich genau? Was ist meine Meinung? Ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Instrument im Portfolio-Kontext, kann auch ein sehr gutes Instrument sein, um innerhalb der Anleihenquote zu diversifizieren. Aber man sollte sich damit beschäftigen und sofern Sie nicht 100% verstanden haben, was die Break-Even-Inflation ist und was das genau bedeutet und wie stark diese beiden Komponenten Inflationserwartung versus Duration zusammenspielen, wäre ich erstmal vorsichtig in der Umsetzung.
Also jetzt nehmen wir mal an, der Frager Dieter hat das gefragt, ist immer noch interessiert. Weißt du, ob es da ein ETF dazu gibt? Ich meine ja, aber ich bin mir nicht
Gibt es.
sicher. Gibt es ja.
Es gibt
Also Dieter, es
dazu, Sie
gibt es,
haben auf der
aber.
einen Seite, es gibt auf der einen Seite ETFs für den US-Markt, also im Dollar, wo man natürlich sagen muss, brauche ich bei Staatsanleihen, brauche ich dann ETF, weil ich brauche ja keine 17 Anleihen, die den gleichen Emittenten abbilden. Bei Unternehmensanleihen was
Ja.
anderes, da habe ich das Kreditrisiko, also würde ich diversifizieren. Bei Staatsanleihen kann ich mir natürlich auch überlegen, ob ich nicht direkt eine Anleihe kaufe, die für meine Überlegungen sinnvoll ist, aber es gibt ETFs. Und es gibt auch ETFs, die bilden nicht die inflationsgebundene Anleihe ab, sondern die bilden nur den Inflationsswap, also die Inflationserwartung ab, was den großen Vorteil hat, dass sie rein die Inflationserwartung integrieren können, ohne diese Durationskomponente. Also rein, wenn Sie wollen, Geldmarkt plus Inflationskomponente, das ist Variante A. Variante B ist Duration plus Inflationskomponente. Und klar, historisch war die Variante nur Inflation besser, weil wir diese Zinswende hatten. Wenn wir jetzt natürlich sagen, aktuellen Renditen sind auf einem ganz guten Niveau, ich will es eigentlich auch als Rezessionsschutz, dann könnten ja auch die Kapitalmarktrenditen am langen Ende nach unten kommen, dann würden Sie natürlich nicht das Instrument wählen, was die letzten 3 Jahre am besten war, sondern Sie würden das wählen, was schlechter war. Da sind wir wieder bei unserem Beispiel von eben, A, Renditeerwartung und B, natürlich Korrelation entsprechend. Aber es gibt auf jeden Fall ETFs, um es kurz zu machen.
Auf jeden Fall kompliziert. Also deine Warnung bitte ernst nehmen, dass man es verstehen sollte. Dann noch eine Frage in dem Kontext von dem, was du gerade geschildert hast. Wie bewertest du da oder wie ordnest du da, ist besser formuliert, wirklich langlaufende Unternehmensanleihen ein? Also jetzt so 30-Jährige zum Beispiel. Gehen wir da eher in die Aktienrichtung vom Risiko her?
Ja, also im Portfolio-Kontext, wie er eben gezeigt, man sieht es ja auch dann zum Beispiel in Stressphasen. Also wenn wir mal Corona nehmen, der Markt ist auf einmal illiquide oder ähnliches, dann sieht man ja auch, dann haben wir zum Beispiel auch Hochzinsanleihen, waren ja mal, ich glaube, dann 15, 17 Prozent im Minus, weil einfach große Abschläge beim Handel, wie wird es gepreist und so weiter. Die ETFs waren zwar liquider als ihre Basiswert, aber trotzdem haben sie diese Abschläge. Von daher muss ich sagen, 30-jährige Unternehmensanleihen sehen wir letztendlich selten, weil die Thematik wäre ja die, was will ich eigentlich im Portfolio abbilden? Weil Sie haben ja bei einer Unternehmensanleihe zwei Komponenten. Sie haben einerseits letztendlich den sicheren Zins, also quasi für den Währungsraum. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Nestle begibt eine Anleihe im Euro, dann ist ja nicht die Schweizer Zinsstruktur, also die Frankenzinsstrukturkurve relevant, sondern natürlich die Euro-Zinsstrukturkurve. Und dann kommt für die Bonität von Nestle, kommt ja ein Kreditrisikoaufschlag hinzu. Und tendenziell, je länger die Laufzeit, desto höher ist diese Kreditrisikoprämie. Aber die wächst ja nicht unendlich, sondern am Ende des Tages, die ist dann natürlich eben auch irgendwann stabil. Von daher, je nachdem, was Sie im Portfolio umsetzen wollen, wenn ich eigentlich sagen will, ich will einen Schutz, oder ich will einen positiven Beitrag in einer Rezession oder in einem geopolitischen Event und ich glaube, dass dann Staatsanleihen oder sichere Anleihen steigen, dann würde ich eher die Staatsanleihen kaufen und das vielleicht mit einer kleinen Portion Aktien ergänzen, wenn ich diese langfristige Betrachtung hätte. Also von daher muss ich sagen, und noch dazu kommt ja, viele Unternehmen begeben nicht so langlaufende Anleihen. Wenn solche Anleihen auf dem Factsheet oder auf den Webseiten im Internet so lange laufen, dann sind das ja auch meistens hybride Anleihen, zum Teil ja auch eigenkapitalähnliche Anleihen, wo sie dann verschiedene Andienungsthematiken haben. Es geht dann oft auch in den Nachrang- oder Hybridcharakter und dann ist man doch dann eher bei, vielleicht bei einem aktienähnlichen Risiko. Allgemein Unternehmensanleihen, Investment Grade kann man sagen, würde ich vielleicht 0, oder 30% ins Aktienmarktrisiko reinnehmen. Unternehmensanleihen, also Hochzins, dann vielleicht eher 70%. Und wenn Sie das mal historisch in den Stressphasen anschauen, dann sehen Sie, dann haben diese Daumenregeln auch ganz gut gepasst. Und das ist ja auch ein Thema für die Zukunft. Die letzten Jahre war es egal, ob Sie nur Staatsanleihen oder Aktien hatten, weil im Endeffekt die Aktien sind ja gestiegen. Wenn wir eine Phase haben, dass die Aktien eben nicht mehr steigen, dann könnte es natürlich sein, dass ich mit den Unternehmensanleihen eine höhere Ertrag habe als mit der Kombination von geringer Aktienquote und höherer Staatsanleihen. Quote, weil ich da eben das Risiko ja auch in Seitwärtsmärkten bezahlt bekomme. Aktienmarkt verdiene ich ja außer der Dividende nichts in Seitwärtsmärkten. Also auch das vielleicht nochmal ein Thema für sich, aber in der Erklärung.
Super, danke dafür. Und das war's dann auch an wichtigen Fragen. Danke dir sehr für deine Zeit, Christoph. Super spannend. Ich hab eine ganze Menge gelernt für meine eigene Strategie und werde da nochmal neu reingucken. Und das machen wir wieder nächstes Jahr, oder? 2026.
Es gibt immer irgendwas Spannendes auf der Konstruktionsebene.
Sehr schön. Und alle, die dabei waren, vielen Dank, dass Sie das auch so spannend fanden. Und sind nämlich ja ganz, ganz viele wir sind ja schon recht weit jetzt in der Zeit dabei geblieben. Nächste Woche ist Raimund Schrick mein Gast. Da sprechen wir über der Gast von Fabienne, die ist dann wieder dran. Und da spricht Raimund über die Psychologie des Tradens. Du bist Trader, ist der Titel. Wir gendern das jetzt mal in meinen Gedanken mit. Danke dir, Christoph. Und allen und auch dir natürlich wünsche ich ein ganz erfolgreiches 2025. Das Schlusswort gehört dir.
Ja, kann mich nur anschließen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich darf Ihnen alle ein gesundes und auch erfolgreiches Jahr 2025 wünschen. Dann auf bald und bis dahin.